In jener Zeit nahm Jesus Petrus, Jakobus und dessen Bruder Johannes beiseite und führte sie auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, es erschienen ihnen Mose und Elia und redeten mit Jesus. Petrus antwortete und sagte zu Jesus: Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, werde ich hier drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Noch während Petrus redete, siehe, eine leuchtende Wolke überschattete sie und siehe, eine Stimme erscholl aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Auf ihn sollt ihr hören. Als die Jünger das hörten, warfen sie sich mit dem Gesicht zu Boden und fürchteten sich sehr. Da trat Jesus zu ihnen, fasste sie an und sagte: Steht auf und fürchtet euch nicht. Und als sie aufblickten, sahen sie niemanden außer Jesus allein. Während sie den Berg hinabstiegen, gebot ihnen Jesus: Erzählt niemandem von dem, was ihr gesehen habt, bis der Menschensohn von den Toten auferweckt ist. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die Erzählung von der Verklärung Jesu zählt zu den Wundergeschichten des Neuen Testaments. Von vielen anderen Wundern unterscheidet sich die Erzählung dadurch, dass das Wunder der Verklärung niemandem direkt etwas nützt. Nach einer Krankenheilung können Lahme wieder gehen oder Blinde plötzlich sehen. Bei der Brotvermehrung wurden Hungrige satt. Das Verklärungswunder ist so ähnlich wie der Gang Jesu auf dem Wasser, ohne einen direkten Nutzen für irgendjemanden. Und deshalb sprechen die Fachleute von einem Epiphaniewunder. Etwas zeigt sich. Es zeigt sich, wer Jesus in Wahrheit ist. Und der Evangelist hilft uns auch gleich auf die Sprünge, indem er die Stimme aus der Wolke sprechen lässt: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Leser oder Hörerinnen, die mit dem Alten Testament vertraut sind, wissen natürlich sofort, wer das ist, der da aus der Wolke spricht. Sie kennen das Buch Exodus, in dem Mose und das Volk Israel, wenn sie Gott begegnen, auf einen Berg geführt werden und Gott erscheint in einer Wolke und er spricht dann aus der Wolke. Dabei spielt es jetzt keine große Rolle, ob sie sich das Geschehen eher als etwas Äußerliches oder etwas Innerliches vorstellen. In dem ersten Fall, also äußerlich, wäre die Verklärung Jesu ein optisches oder akustisches Phänomen. Die Jünger sehen ein gleisendes Licht. Das Gewand und das Gesicht Jesu erstrahlen hell und sie hören eine ungewohnte Stimme eben aus der Wolke. Wenn es sich um etwas Äußerliches handelt, dann können das alle Anwesenden wahrnehmen. Und wenn da noch mehr Personen gewesen wären als nur Petrus, Johannes und Jakobus, dann hätten auch die anderen das Wunder erlebt. Aber vielleicht ist es ihnen lieber, sich das Wunder als etwas Innerliches vorzustellen und dann stehen das Gesicht und das Gewand und die Stimme als Bilder für die Einsicht der Jünger, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Die Erzählung von der Verklärung Jesu steht in der zweiten Hälfte des Matthäusevangeliums. Die Taufe Jesu und die Berufung der ersten Jünger sind schon eine ganze Weile her. Die Jünger sind mit Jesus durch Galiläa gezogen. Sie haben ihn predigen gehört und erlebt, wie er Wunder wirkte. Und eine Woche vor der Verklärung kündigte Jesus an, dass er in Jerusalem leiden und sterben und dann auferstehen müsse. Die Verklärung macht klar, wer Jesus ist. Und so können wir uns fragen, ab wann ist Jesus eigentlich dieser Sohn Gottes? Oder anders gefragt, was haben die Jünger auf dem Berg Tabor dazugelernt? Wenn Sie sich an den Anfang des Jahres zurückerinnern, dann wissen Sie vielleicht, dass die Stimme aus der Wolke schon einmal sprach bei der Taufe Jesu: Dies ist mein geliebter Sohn. Und der Heilige Geist kam in Gestalt einer Taube auf Jesus herab. Der Unterschied zwischen der Taufe und der Verklärung ist, dass es scheint, bei der Taufe hätte nur Jesus selber die Stimme gehört und die Taube wahrgenommen, während es diesmal bei der Verklärung die drei Jünger sind. Könnte es also sein, dass erst Jesus verstanden hat, Jesus selber verstanden hat, er ist der Sohn Gottes, und nach dämmert es auch seinen Jüngern? Einige Bibelwissenschaftler sind der Auffassung, dass die Erzählung von der Verklärung gar nicht so sehr darauf gemünzt ist, wer Jesus ist, sondern auf die Zukunft sich richtet, also darauf, wer Jesus sein wird. Und sie nennen das Wunder deshalb auch keine Epiphanie, sondern eine Apokalypse. Es geht um das Ende der Zeiten. Und für diese apokalyptisch-endzeitliche Deutung spricht das Erscheinen von Mose und Elia. Mose starb in reifem Alter, bevor das Volk Israel in das verheißene Land Kana einziehen konnte. Elia hingegen wurde auf wunderbare Weise in einem Feuerwagen entrückt. Der jüdischen Tradition zufolge ist Elia nicht gestorben, sondern er ist in den Himmel aufgenommen worden. Und so entstand der Glaube, dass Elia auch wiederkommen werde. Im Buch des Propheten Maleachi auf den letzten Seiten des Alten Testaments ist von dieser Wiederkunft des Elia die Rede. Sie geht unmittelbar dem Erscheinen der Ankunft des Messias voraus. Und wie wir uns die Ankunft des Messias vorstellen dürfen, davon haben wir in der ersten Lesung aus dem Buch Daniel gehört. Der Menschensohn wird eingesetzt zum Herrscher aller Völker und das Gericht kann beginnen. Im Buch Maleachi ist davon die Rede, dass Elia, wenn er wiederkommt, zur Versöhnung zwischen den Generationen beitragen wird, damit das Gericht nicht zu hart ausfallen muss. Nachdem die Jünger mit Jesus vom Berg herabgestiegen waren, begannen sie mit ihm über Elia zu reden, und Jesus bestätigt ihren Glauben an die Wiederkunft Elias. Und dann fügt Jesus hinzu: Elia ist bereits wiedergekommen, aber die Menschen haben ihn nicht erkannt. Und anschließend erwähnt Jesus abermals das Leiden und Sterben des Menschensohnes. In diesem Augenblick ist den Jüngern klar: Der Elia, der wiedergekommene Elia, ist Johannes der Täufer. Und anschließend der Messias, das kann niemand anders sein als Jesus selbst. Da hätten wir diese Apokalypse. Mit dem Auftreten Johannes des Täufers beginnt das Ende der Zeit und Jesus ist der Menschensohn. Anders als die Jünger damals hat niemand von uns das Privileg, auf dem Tabor bei dem Wunder der Verklärung dabei zu sein. Und dennoch müssen wir, nicht anders als die Jünger damals, uns einen Reim machen auf das Geschehen. Und da helfen die Worte Sohn Gottes oder Menschensohn oder Messias allein noch nicht weiter. Es geht darum, wen wir uns unter diesem Sohn Gottes vorstellen. Im Buch Daniel ist die Figur des Menschensohnes, des Herrschers aller Völker, verbunden mit dem Motiv des Weltgerichts. Über Jahrhunderte wurde dieses Motiv des Gerichts von den Christen als etwas Bedrohliches empfunden. So, als ginge es Jesus darum, möglichst viele zu verurteilen und dann eine strenge Strafe aufzuerlegen. Als die Jünger auf dem Tabor sich in der Wolke finden, befällt sie plötzlich Furcht. Aber ich glaube, die Jünger ängstigte nicht so sehr der Gedanke an das Gericht oder die Angst vor irgendeiner Strafe, sondern die Jünger erschraken, weil ihnen in dem gleißenden Licht dieser Erscheinung auf dem Berg Tabor plötzlich klar war, dass Gott anders ist als wir. Die Bedrohlichkeit des Gerichts wächst in dem Maße, wie einzelne Gläubige oder Vertreter der Kirche meinten, ganz genau zu wissen, was gut und was böse, was richtig und was falsch ist. Auf dem Tabor erleben die Jünger in dem gleißenden Licht Gottes anders. Das Motiv des jüngsten Gerichts könnte also bedeuten, eines Tages werden uns die Augen geöffnet dafür, was gut und was böse ist in unserem Leben und was richtig und was falsch ist in der Welt. Und die Figur des Menschensohnes steht dafür, dass am Ende der Zeiten nicht mehr wir entscheiden, was zutrifft und was gilt, sondern dass Gott die Maßstäbe setzt. Und die Erzählung von der Verklärung erinnert uns daran, dass diese Maßstäbe Gottes nicht notwendigerweise unsere Maßstäbe sind. Und das erleuchtet in einem helleren Licht, als wir uns alle ausmalen können. Amen.